Ja, als Museumspartner hat zwei Hauptbeschäftigungsfelder, also zwei Standbeine. Einmal die Kunstlogistik, mit der das ist eigentlich das Urstandbein, an dem ist es entstanden. Das machen wir seit 2004. Ich arbeite seit 2006 bei Museumspartner und wir machen da die Kunstlogistik hauptsächlich für Museen, muss man auch dazu sagen. Also weniger Galerien, ein bisschen Sammler, aber unser wirklicher Schwerpunkt sind Museen. Im Umkreis mit unseren eigenen LKW und unserem eigenen Personal, also ohne ein Netzwerk, 300 Kilometer. 300 Kilometer bis Zürich, so bis Mailand, dann bis Richtung Linz, Kärnten oft einmal auch, und München-Nürnberg. So, das ist das, was wir so ständig mit dem LKW unterwegs sind. Alles andere sind wir sehr stark vernetzt. Da sind wir eben Mitglied bei der ICEFAT, wie wir vorher schon erklärt haben. Das ist International Convention of Fine Art Transporters. Das ist ein Netzwerk internationaler Kunstagenten, die alle eben auch zertifiziert sind, sonst waren sie da nicht drinnen in dem Netzwerk und können, auf die können wir zugreifen, mit denen arbeiten wir zum Beispiel, wenn wir USA oder wenn irgendwas nach Schweden muss, arbeiten wir. Die MTAPs heißen die dort oder in Griechenland, weil manchmal gibt es ja Leute, die haben irgendwas nach Griechenland oder nach Albanien oder nach, also überall hin. Aber
Wie kann man sich
Südafrika.
vorstellen, wie viele sind da zusammengeschlossen?
Also
Oh,
in
die
der ICEFAT
Dimension.
gibt es im Moment sind, glaube ich, 76 weltweit, Kunstspeditionen weltweit. Das deckt wirklich so die Welt ab eigentlich. Ja. So viel, schon einige in den USA, Schweiz, sind auch mehrere, weil da sind viele Kunstlager, weil man da ja noch zollfrei einlagern kann. Das ist ein eigenes Thema. Und viele Sammler kaufen das ein und dann darf man definitiv einführen. Deswegen ist das lukrativ im Moment nur das Geschäft. Und dann halt da Südafrika, auch in Australien gibt es zwei große, mit denen wir öfters zusammenarbeiten für unsere Wanderausstellungen. Ja, Europa mehrere, also Deutschland und so weiter.
Jetzt hast du eh schon vorweggenommen, Wanderausstellungen, das ist das zweite
Genau, unser
Feld,
zweites
oder?
Standbein sind die Wanderausstellungen. Da ist unser großes Alleinstellungsmerkmal, dass wir Wanderausstellungen schlüsselfertig international verkaufen und touren lassen. Und das Alleinstellungsmerkmal bei den Wanderausstellungen ist tatsächlich das, dass wir alles aus einer Hand liefern und dass die Objekte und die wissenschaftliche Arbeit von den Museen kommt. Also die Objekte, meistens auch der Kurator, also Inhalt. Und das macht es also hochwertig, weil das sind Wissenschaftler, die wirklich da in dem Gebiet Spezialisten sind. Wir zum Beispiel, eine unserer größten berühmten Wanderausstellungen, mit dem die sehr erfolgreich getourt ist, ist die We Call Them Vikings mit dem Swedish History Museum. Der war wirklich auf der ganzen Welt, der war in Australien, der war wirklich überall, also USA, Kanada, überall. Und da sind wirklich die Wikinger-Spezialisten, die haben die Objekte zur Verfügung gestellt und den Inhalt und wir haben es touren lassen. Also mit Aufbau, mit Versicherung, mit dem ganzen Transportlogistik, also auch Zoll und Ausfuhrgenehmigungen und Supervising und Kurierhandling und Hotels und alles.
Und das hat es nicht immer, ist jemand von euch involviert oder hat man da noch Partner oder wie werden gearbeitet? Gerade in
Die,
den
die, das
USA.
Projektmanagement läuft alles da über uns. Also wir arbeiten tatsächlich so, dass wir Vormittag Europa machen und alles, was da ist, und Nachmittag arbeiten wir hauptsächlich für Übersee. Manchmal in der Früh nur eine Stunde für Australien, wenn es gerade aktuell ist. Aber das ist so unser normaler Rhythmus. Vormittag der wir wirklich Europa abwickeln und Nachmittag geht es international. Nachmittag sind wir oft auch dann Telefonkonferenzen oder Videocalls. Also wir haben so einen Besprechungsraum, da viel geht mit Zoom oder mit Teams, wo man sich mit denen bespricht, also mit den Museen selber, um Details zu klären. Und die Logistik trifft sich dann mit den Projektmanager und macht mit denen dann die Details aus. Die sagen, das muss zusammen und zusammen dort sein, es sind so und so viel Containerarchitektur, die Objekte fliegen mit dem und dem Kurier von dem Museum, rede mit denen zusammen. Und dann musst du das ja für die so kostengünstig, aber so sicher wie möglich und nach die Vorstellungen von Museum vor Ort und nach dem Leihgeber Vorstellung realisieren, umsetzen. Das ist sozusagen das Spannende, die Herausforderung, aber auch das Tolle. Wenn dir das gelingt, dass da alle zufrieden sind, dann hast du es geschafft.
Wie kann man sich auch da die Dimension so vorstellen? Was ist das, eine große Ausstellung? Wie
Also
viele sind da
solche
Objekte zum
Ausstellungen,
Beispiel dabei?
ja, so zum Beispiel das ist die Wikinger-Ausstellung, die hat Quadratmeter bis zu 1500, okay. So 1000-1500,
okay.
Hat man erkannt, aber schrumpfen auf 700,
mhm,
so.
Klar.
Und das waren 600 Objekte,
okay.
Originale.
Mhm.
Dazu gehört aber auch eine Rekonstruktion eines Wikingerschiffs, ist zusätzlich noch dabei. Okay. Da ist viel Multimedia und Hands-on, mhm, also das wird heutzutage gern nicht mehr Objekte,
ja.
Also das ist sehr aufwendig.
Gerade wenn wir zuerst nochmal über die, also über das klassische Kunstlogistik sozusagen, mhm, geredet haben,
ja,
hast du gesagt, da gibt es Ausschreibungen.
Genau.
Das heißt, Museen organisieren Ausstellungen und vergeben, richtig, dann
die Logistik,
die Logistik an
Kunstspeditionen.
Also, okay.
An Kunstspeditionen.
Wie funktioniert das genau?
Also es gibt für ganz große Projekte, mhm, ab einem gewissen Wert muss man eine EU-Ausschreibung machen,
okay,
und dann wird das europaweit über so gängige Vergabeplattformen,
mhm,
heißende,
mhm,
ausgeschrieben.
Mhm.
Man wird meistens dazu eingeladen, weil das Museum ja möchte, dass eines der Spediteure das kennt, mit denen es schon mal zusammengearbeitet hat,
mhm,
mitmacht. Oder man findet das selber, weil die Vergabeplattformen sind ja schon so intelligent, die schicken auch noch schon so Sachen,
okay,
weiter.
Ja.
Und dann kann man einfach mitmachen.
Mhm. Das heißt, man macht ein Angebot, ganz klar.
Richtig, man hat Vorgaben, da steht dann drinnen, bis an Datum, Deadline,
mhm,
muss man das alles abgeben haben.
Mhm.
Das ist recht aufwendig, es muss sehr viel Firmendaten bekannt geben. Also
okay,
man sitzt da schon einmal gut eine Woche oder zwei,
okay,
je nachdem,
ja,
wie aufwendig das,
mhm,
ist. Ja, also man muss wirklich alles. Die brauchen von den Bilanzzahlen bis zu Referenzen, bis zu Befugnisse der Mitarbeiter, Leumundszeugnisse,
okay,
und so weiter. Es wird dann alles mit der digitalen Signatur hochgeladen,
mhm,
je nachdem, wie sie die Formulare haben.
Okay.
Und dann kriegt man es,
ja,
oder kriegt man es nicht.
Ja.
Und das Zweite ist, wenn es nicht so ein ganz riesiges Projekt ist, was auch sehr häufig ist,
mhm,
einfach nur, wird man eingeladen von einem Museum, das schreibt einfach mehrere Kunstspeditionen an. In der,
okay,
Regel, denke ich, werden sie zwei, drei Angebote einholen. Und dann kriegt man eine Liste, meistens per E-Mail, und wird dann angerufen. Und dann wird dann erklärt, bis wann man das abgeben muss,
mhm,
und die Details. Also dazu gehören dann, steht meistens in die Listen dann drinnen schon, wenn es gute Listen sind, die Verpackungsvorschriften.
Mhm.
Weil... Also erstens gibt es eine Liste, wo die Sachen herkommen, sagen wir mal Deutschland, Berlin, München, Nürnberg,
ja,
dann steht vielleicht da noch Italien, Rom, Florenz,
mhm,
Schweiz, bla bla und so. Das ist so eine gängige Ausstellung. Kommen meistens,
ja,
das, wo wir mitnehmen, sind so die Sachen, was meistens so herkommen.
Ja.
Ein bisschen über Spanien vielleicht noch.
Mhm.
Und dann steht da bei den Kunstwerken die Verpackungsvorschrift dabei.
Okay.
Manchmal steht drin, ist schon verpackt, manchmal steht drin Klimakiste-Vorschrift, manchmal steht drin... Softverpackung ausreichend,
mhm,
manchmal steht drin Sammelklimakiste.
Okay.
Und da ist je genauer die Vorarbeit des Museums, umso weniger Aufwand für uns.
Mhm.
Und schon telefoniert man in der Regel die alle nach, wenn man das darf.
Okay.
Das steht dann drin in der Ausschreibung oder in dem,
ja,
E-Mail, ob man die jetzt anrufen darf oder nicht, die ganzen Leihgeber. Und dann tut man, um ein genaues Angebot zu erstellen,
mhm,
meistens die, wo es schwierig ist, außer zu finden, ob die Abmessungen stimmen oder ob,
ja,
man die alle Details hat, telefoniert man die kurz durch,
okay,
und klärt das ab, wie groß sind die wirklich.
Mhm.
Und dann erstellt man ein Angebot.
Okay.
Weil dann manchmal stellt sich heraus, na, die wollen ja gar keine Sammelklimakiste, die wollen doch einzeln. Und das Museum,
ja,
will oft auch optimieren und hat sich gedacht,
mhm,
ach, die legen wir zusammen, die können ja in eine Kiste.
Okay.
Und so.
Ja.
Dann muss man ein bisschen vermitteln dann zwischen den zwei,
mhm,
und muss aber trotzdem schauen, dass man den Auftrag kriegt. Weil wenn man jetzt überall eine Einzelkiste rechnet, dann ist es auch nicht mehr wirtschaftlich.
Ja,
also das muss man auch aufpassen.
Okay.
Ja.
Wie kannst du da vielleicht irgendwo ein Beispiel geben, wo es bei Institutionen irgendwie Ausstellungen mitgearbeitet hast?
Institutionen?
Mhm.
Also meinst du jetzt nicht Museen?
Museen, nein. Also, oder auch vielleicht kleinere Häuser?
Ach so,
oder
ja,
was ist?
Alles Mögliche. Also wir haben zum Beispiel auf der Schallerburg,
mhm,
schon mitgemacht,
mhm,
bei Transporten. Da haben wir zum Beispiel mal eine ganze Kreuzritterausstellung.
Okay.
Die Transporte gemacht, das war ein,
mhm,
größeres Projekt, das ist ein bisschen länger her. Wir haben auch auf Castello Buonconsiglio einige große Ausstellungen,
mhm,
gemacht. Wir haben im Archäologischen Museum München, ich glaube, das staatliches Archäologisches Museum,
ja,
da haben wir auch eine große,
mhm,
archäologische. Wir sind ziemlich spezialisiert auf archäologische Ausstellungen.
Okay.
Da fragen,
mhm,
sie uns oft an, weil wir da einfach viel Erfahrung haben und gut im Kistenbau sein, glaube ich.
Okay.
Gerade für archäologische Sachen. Aber wir machen auch alles andere. Wir haben unlängst auch Leihgaben im Leopoldmuseum transportiert,
mhm,
ins Leopoldmuseum für die Hilti,
mhm,
Foundation.
Mhm.
Wir waren eben kürzlich auch in Edinburgh,
okay,
haben dort Sachen geholt.
Ja.
Ja, also Was sagst du? Also, natürlich auch Landesmuseum, ja. Museen und Bozen, das mhm. Unlearning Categories zum Beispiel haben wir okay. transportiert.
Wie darfst du sagen, wie ist das so ein Verhältnis zwischen, sagen wir mal, historische Ausstellungen und eine klassische Zusammenarbeit mit einem Kunstmuseum, wo man sagt, man
mit so wie Kunst aus Bregenz oder Beispiel. So mit moderneren ja. Sachen. Ja. Ich würde sagen, es haltet sich mittlerweile ziemlich die Waage. Okay. Also das kann man gar nicht so sagen. Es ist nicht so, dass man, ja, tatsächlich sagen, das ist 50-50.
Okay.
Mhm. Es ist jetzt gar nicht so, dass man sagt, nein, wir feiern jetzt nur antike Sachen oder ältere Kunstgeschichte mhm. oder klassische Kunstgeschichte ja. überhaupt nicht. Nein, okay. nein, es haltet sich ziemlich die Waage. Es okay. sperrt es ziemlich. Aber die Anforderungen der Verpackung für die modernen Sachen.
Kann ich mir vorstellen, ist ähnlich aufwendig.
Ist ähnlich aufwendig, das sind oft auch großformatig.
Okay. Ja.
Also manchmal kriegen wir gerade deswegen den Zuschlag, weil es bei uns halt nur eine passt in LKW.
Mhm. Mhm. Okay. Was gibt es sonst irgendwie für besondere Anforderungen? Was muss man dann halt ja, leisten, um irgendwie so eine Ausstellung zu den Logistik zu machen? Du hast ja schon von Klimaboxen geredet und so. Was ist da? Kannst du das ja. vielleicht ein bisschen erklären?
Ja, also, man muss natürlich die Anforderungen der Restauratoren mhm. und der mhm. Registrars von mhm. den jeweiligen Museen gerecht werden. Das heißt, es müssen die Klimawerte eingehalten werden, die Verpackungen müssen nach den Vorschriften bereitgestellt werden oder konstruiert werden.
Ja.
Und das geht oft so weit, dass Klimalogo auch in die Kisten gelegt mhm. werden, die man auslesen kann mit WLAN. Verbindung
ja.
und dass die immer wieder mal zugreifen können oder zumindest im Nachhinein schauen können, wie war während dem Transport das Klima.
Okay.
Also das haben zum Beispiel auch die Schweden gemacht in der ja. Luftfracht nach Australien, um einfach zu schauen, was passiert da, weil es wird einmal umgeladen.
Okay.
Was ja. passiert da mit ihren Sachen?
Ja.
Wir müssen auch die Kisten teilweise, wenn archäologische Objekte drinnen sind, ganz, ganz trocken machen mit Erzorb, mhm. weil die Leute 30% Luftfeuchtigkeit wählen und wenn es draußen regnet, dann muss man einfach schauen, dass es brutal trocken ist.
Okay.
Weil die Die mhm. mögen das nicht feucht. Also
ja.
man muss einfach, da gibt es ein ganz ein breites Spektrum. Du kannst nicht jeden Transport, also wenn du leicht archäologische Sachen hast und es muss ganz trocken, ist vielleicht nicht so gut, wenn du da irgendeinen Rembrandt mit transportierst.
Okay.
Also.
Ja.
Wobei das sowieso nicht passiert, weil so Rembrandt-Sachen werden eh allein transportiert. Also
ja.
aus,
okay.
aus Sicherheit. Was auch auf die Schwertgrenzen, mhm. also hier zum Beispiel auch bei der ich glaube, so eine Joan Mitchell-Ausstellung im Kunsthaus Bregenz.
Mhm.
Da haben wir aus Sicherheits-, also Vorschrift der Versicherung, nicht mehr gedacht wie 100 Millionen US-Dollar okay. pro LKW.
Aha.
Und dort ein Bild 52 Millionen, oder zwischen 30 ja. und 50 Millionen. Da waren halt am LKW leider 3 oder 4 Bilder
mhm.
dann zum Aha. Flughafen.
Okay.
Und das hat dann müssen gesplittet fliegen.
Gesplitten. Okay. Okay.
Ja. ja, einfach aus Sicherheitsgründen. Das waren ja. Vorschriften der Versicherungen. Das ist nämlich auch manchmal so,
mhm.
dass man sich an die Vorschriften auch halten muss.
Ja.
Natürlich muss man auch Bundesdenkmalamt respektieren, also mhm. das sucht man auch an. Mhm. Manchmal tun es die Museen selber, manchmal machen wir es. Wir machen das auch in Zusammenarbeit mit Partnern für andere Länder. Also Italien machen mhm. wir auch selber, aber jetzt, wenn jetzt irgendwie was aus Frankreich ist ja. oder so, dann macht das eine Kunstspedition für uns vor Ort.
Mhm.
Und ja, das ist auch wichtig,
ja.
also, dass das geregelt ist, dass die Ausfuhr geregelt ist.
Mhm.
Dazu gehört natürlich auch der Zoll.
Mhm.
Also wir fahren ja oft in Schweiz, Liechtenstein, dann auch Norwegen oder so.
Ja.
Und da regeln wir die ganzen Zollpapiere,
okay.
Da beraten wir noch auch die Leute,
mhm.
Die Künstler und, oder die Sammler oder die Museen
mhm.
und schauen, wie man das am besten ein- und ausführen kann.
Okay.
Ja. Ja. Also das ist auch ein großer Punkt, das gehört so normal, das bieten wir dann gleich mit an mhm. mit den Transporten. Das gehört mit ja. einigreichen, genauso wie die ganze Kurierabwicklung. Also da sind wir ein bisschen wie ein Reisebüro. Wir sind nicht nur ein Reisebüro für die Kunstwerke, sondern auch für die Leute, die da mitreisen, der ganze
okay.
Trott. Weil natürlich ein Restaurator mhm. oft zum Auspacken, wenn jetzt zum Beispiel das Landesmuseum was nach Berlin verleiht,
mhm.
dann reist ein Restaurator entweder am LKW gleich mit oder er fliegt nach Berlin genauso zu den Daten, dass der oben ist, wenn das Kunstwerk mit dem LKW eintrifft. Weil er will dabei sein oder sie
mhm.
Beim Entladen, mhm. dass nichts passiert. Er oder sie werden dabei sein beim Auspacken, denen ein Condition Report erstellen
okay.
und ja, hängen das noch mit dem Museum und fahren wieder heim.
Okay.
Und das ist natürlich, also wenn es fliegt, werden die mitfliegen und dann werden sie auch dabei sein beim, das heißt Supervising.
Mhm.
Das heißt, wenn es angeliefert wird am Flughafen, dann macht man bei Kunst normalerweise ein Supervising.
Ja.
Da gibt es eine eigene Person, die akkreditiert ist, alle Räume des Flughafens zu betreten. Das ist ein Supervisor, sogenannter, der ist von einer Kunstspedition vor Ort an dem Flughafen, Frankfurt oder in Liège oder überall, wo halt so Frachter fliegen vor allem, weil es halt oft große Sachen fliegen dann oft so. Und dann geht der überall mit. Und dann, dann kann der Kurier mit dem Supervisor im besten Fall mitgehen, bis das Teil sicher im Flieger verladen ist. Das heißt, er geht durch die Sicherheitskontrolle, wenn wir es vorher nicht schon sicher gemacht haben. Also wir sind ja bekannter Versender, wir dürfen Sachen da schon Sprengstoff sicher machen, also auf Sprengstoff untersuchen, dann versiegeln und direkt am Flughafen anliefern. Manchmal geht das nicht, weil das irgendwo in, was ich erst in Dänemark war, und dann geht es gleich mal von Dänemark Museum im Flughafen, dann tut man es dort mit Hunden sozusagen nochmal abspüren, weil sie wollen nicht alle, dass es geröntgt wird zum Beispiel. Um Röntgen zu vermeiden, kann man mit Hunden das machen. Das
aufgrund von
irgendwie. Das ist Vorschrift, also alles, was fliegt, so wie du, wenn du dein Check-in machst, musst du auch alles durch die Sicherheitspartie schieben, wird auch alles geröntgt. So wird auch jede Fracht, alles, alles was Fracht geht, auch jedes DHL-Paktel, alles wird geröntgt. Einfach aus Sicherheitsgründen.
Ja,
um zu schauen, was drin ist, um zu vermeiden, dass gefährliche Stoffe, entzündliche Stoffe, Sprengstoff etc., lebende Tiere, weißt du ja nicht, und dass sie was einschleppen.
Okay, aber das muss alles geröntgt werden? Oder du hast gerade gesagt,
man kann Röntgen vermeiden, indem man es schon sicher macht.
Okay.
Man kann, wir sind auch befugt, das Sachen nur sicher zu machen. Und dann lieferst du direkt an einen anderen Ort am Flughafen, wo du das dann vermeidest. Dann musst du ja nicht so viel früher dort sein. Also gerade mit Kurier ist es feiner, wenn man das schon da machen kann.
Okay.
Es geht nicht allem, aus verschiedenen Gründen, weil die Sachen wird irgendwo anders sein und nicht die Leute dort sein oder so, dann muss man es doch machen.
Ja.
Aber, und wenn man es am Flughafen mit Supervisor macht, dann schauen wir oft mit Hunden das zu machen.
Okay.
Und manchmal erlauben Kuriere ja, dass es geröntgt wird, weil es nichts Hakels ist. Also wenn ein paar Schwerter drin sind, mein Gott, dann werden sie halt geröntgt. Dann werden sie jetzt nicht hin. Das entscheidet der Kurier selber, der dann mit vor Ort ist. Und der ist dann halt ein Hascherle, weil der muss ja schon 6 Stunden oder 8 Stunden vorher dort sein, mit dem da durchgehen. Dann muss er im Flieger sitzen, wenn es blöd hergeht, ist er in einem Cargo-Flieger drinnen.
Okay. Also nicht
gemütlich, hat keinen Service, da muss er sich vielleicht sogar das Essen selber mitnehmen. Das schaut dann schon der Supervisor, dass der ihm noch ein Essen mitgibt. Oder er kriegt von der Crew, die sagen dann halt da, ja, Meat oder Vegetables, und dann kriegst du schon das Eingefrorene, der Pilot, und dann kannst du eins von denen halt haben.
Okay.
Und dann musst du halt da sitzen bleiben, bis er gelandet ist, und warten, bis der Supervisor von New York oder Chicago, oder wo du landest halt, kommt, und die vom Flieger abholt, und dann das gleiche Prozedere, bis es draußen ist.
Okay. Also ist alles ein Riesenaufwand im Hintergrund, das alles zu organisieren, oder?
Ja. Also es ist ganz viel einfach Organisationsarbeit, genau. Es ist wirklich so ein bisschen wie ein Reisebüro, Koordination. Also wir haben ganz viel mit Zeitplänen und schauen die alle so. Und eben, das Ziel ist, alle zufriedenzustellen. Also ein Kurier genauso wie ein Supervisor, wie das Empfängermuseum, aber ein Absender. Und für uns so kosteneffizient wie möglich, aber so sicher wie möglich.
Ja, okay. Weil du gerade erst gesagt hast, verpackungstechnisch, da werden eigene Sachen gebaut.
Ja, wir haben eine eigene Tischlerei und wir bauen alle möglichen Verpackungslösungen. Wir bauen zum Beispiel auch für so, wenn ein Sammler mal schnell eine Kartonage braucht, weil er das in jemanden zeigen will oder das weiterverkauft oder verleiht und das selber transportiert, dann stellen wir das genauso zur Verfügung wie eine ganz hochwertige Klimakisten mit Schräglage und das ist Anti-Vibration. Weil Restauratoren sind ganz hart auf Vibration. Das ist fast noch schlimmer wie das Klima, weil da machst du noch mehr Schäden.
Also du kannst noch
schauen, Vibration zu vermeiden.
Okay, also du kannst total nachvollziehen, wenn jemand sagt, ab einem gewissen Alter kann man nicht mehr Sachen verschicken. Oder halt ob ab einem gewissen Wert oder ab einem gewissen
Zustand. Also ein gewisser Zustand, ja, genau. Das kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Aber wobei man jetzt schon, also man kann halt viel machen.
Okay.
Ich glaube, dass mit den technischen Möglichkeiten, die man halt hat, kann man viel machen. Aber trotzdem, also wir haben zum Beispiel auch, wir tun auch viel mit Replikas. Museen geben uns einfach eine Replika mit, weil sie sagen, das ist so fragil,
ja.
das geht dann halt mit zum Beispiel bei der Viking-Ausstellung, ich glaube, das sind 3, 4, also ich glaube, 10 Objekte werden es schon sein.
Ja.
Das siehst du aber nicht, das ist dann so ein kleiner Ring, weil da eine so fragil ist, dass du nicht hergeben kannst.
Okay,
oder so eine Schatulle, das wird halt nachgebaut. Das kommt auch manchmal vor, dass wenn aus Sicherheitsgründen die Sachen nicht mehr verliehen werden können. Aber es kommt auch was Umgekehrtes vor. Wir haben zum Beispiel einen riesigen Jellingstone, heißt der, von der dänischen Viking-Ausstellung. Der ist wirklich 2,50 Meter hoch, mal 1,50 Meter breit, also ein Riesending.
Ja.
Beim alten Stein, da steht den Jelling, ist original. Und wir haben eine Replika, die tourt mit uns. Aber die Replika ist in besserem Zustand wie der originale Stein, weil es schöner ist, die Farben sind besser erhalten und das ist eine alte Replika.
Okay.
Das ist eigentlich so ein Epoxy-Harz, Graffel, aber es schaut besser aus wie der originale Stein. Und jetzt, ich war oben in Dänemark im Nationalmuseum da und wir haben da besprochen wegen dem Stein, halt wegen der Replika, weil ich habe gesagt, wir können den auch per Seefracht schicken.
Ja.
Der ist ja jetzt, bitte, das ist eine Replika, ist jetzt nicht so viel wert, das ist eine Kiste, unsere Architektur reist auch dort, das ist ja kein Problem. Und dann haben sie gesagt, nein. Sie machen eine eigene Sitzung, weil sie werden diesen Stein, also diese Epoxy-Harz-Geschichte, zu einem Objekt erheben.
Aha,
okay. Und dann haben sie jetzt abgegradet. Das ist jetzt ein Objekt. Der fliegt jetzt.
Okay.
Ja, der ist dann geflogen.
Ja. Ja. Verstanden.
Ja, also es kann auch so sein, dass Sachen, die nicht original sind, plötzlich originale werden. Ja, weil sie einfach besser erhalten sind wie der Original.
Ja.
Ja.
Und, wenn ich jetzt richtig informiert bin, habt ihr dann noch so ein Angebot, dass es auch also als Lager fungiert, oder? Eure,
genau.
Okay.
Genau. Also wir haben ein Kunstlager, das klimatisiert ist und temperaturgeregelt ist. Und da haben wir, wir haben Regale drinnen, Hochregale, und wir haben auch Kunstboxen, die abgesperrt sind, wo einzelne Sammler, weil das ist je nachdem, wie das die Sammler wollen. Nicht? Ihre sind da sehr offenherzig sozusagen, denen ist das Hauptsache, es steht sicher an einem Ort. Wir lagern da für Sammler, wir lagern da für Museen, wir lagern für Privatpersonen, die vielleicht ein, zwei Bilder haben, und wir lagern alles Mögliche. Wir lagern von Archäologie, über historische Teppiche, über einen riesen Franz Marquardt vom Salzburg Museum, der dort eingemauert war und in den sie keinen Platz mehr haben.
Okay.
Der ist einfach so riesig.
Mhm.
Da haben wir eine eigene Box für den drumherum gebaut. Wir lagern alles Mögliche.
Okay.
Also von Papierarbeiten, also alles.
Mhm.
Über Grafik, Gemälde, eben Tapisserien,
historische
Möbel, alles Mögliche. Genau.
Sagst du, das ist ja irgendwo ein wichtiges Standbein, weil halt die Museen inzwischen auch Schwierigkeiten haben, ihre ganze Sachen unterzubringen?
Wir haben viel für Museen gelagert und auch für, nicht nur für Museen, wir haben auch für Banken gelagert, schon in der Vergangenheit. Wir haben als Zwischenlager fungiert, wenn Sachen übersiedelt sein, zum Beispiel Stadtarchiv, da haben wir einmal zwischenzeitlich Sachen gelagert gehabt, bis die eine andere Depotlösung gefunden haben.
Ja.
Aber natürlich, das sind einmal so Zwischenlösungen. Museen suchen in der Regel schon was Längerfristiges. Also als Zwischenlösungen haben wir das schon gemacht und machen es auch noch, aber das ist nicht etwas Langfristiges. Die meisten Museen suchen schon dann irgendwann eine Lösung, wo sie alles unterbringen können. Aber wir haben zum Beispiel auch die Sammlung Glocker lange da gelagert. Ja, wir haben mehrere so Sachen, die zum Beispiel, wo noch nicht ganz klar ist, wo es hingeht, weil die Besitzverhältnisse nicht geklärt sind, oder Nachlässe zum Beispiel auch, den unter Nachlass verwalten sein. So Sachen werden auch da gelagert. Und ich finde das schon ein wichtiges Geschäft, weil wir haben auch für Künstler Sachen da gelagert, weil sie es gerade nicht Platz haben oder weil es da dann abgeholt wird. Das erweitert unser Netzwerk. Das deckt Fixkosten, da kriegen wir was einer. Und wir möchten uns auf in den Bereich noch mehr spezialisieren und deswegen bauen wir das neue Lager in Zieren.
Okay.
Also da sind wir jetzt schon in Feintuning und wir werden nächstes Jahr, also Anfang nächstes Jahr, anfangen zu bauen.
Okay. Ja. Kann man da vielleicht schon sagen, wie viel ist da Platz reserviert für so?
Also wir haben jetzt schon, es wird so sein, es wird wie ein Betonklotz, ein einfacher Betonklotz ohne Fenster.
Ja.
Also ganz simpel, einfach um so sicher wie möglich zu sein. Und das ist auf ein Grundstück von 2500 Quadratmeter, wo wir auf 3 Ebenen Kunst einlagern werden. und oben aufs Dach setzen wir die Büros.
Okay.
Und natürlich, also was bindet schon auch der Sicherheitsaspekt vom Lager, ja, was auch vielleicht auch noch ganz interessant ist, bei uns ist natürlich auch in der Norm vorgeschrieben, dass das alles polizeigesichert ist. Mhm. Also bindet mir alles ist mit Zutrittskontrolle und mit Direktverbindung zur Polizei. Also wenn da ein Fehlalarm ist oder etwas, kommt gleich die Polizei. Das ist für uns natürlich auch vorgeschrieben von der Norm, aber das ist auch für die SAM, für die, was bei uns einlagern, ganz wichtig.
Mhm.
Also dass das alles ganz sicher ist einfach.
Okay.
Und mir der, zum Beispiel der Stefan, der ist bei uns ja auch für das Lager zuständig,
ja,
der muss zum Beispiel auch für gewisse Kunden allwöchentlich die Klimalager auslesen, also die Hydrothermografen auslesen und die Daten übermitteln.
Okay.
Also zum Beispiel, wenn wir da im Salzburg-Museum, ja genau, müssen wir die Restauratoren das schicken und dann, ob das Klima auch immer noch passt. Okay. Es wird dann laufend kontrolliert.
Mhm.
Was auch noch wichtig ist, wir haben natürlich auch IPM, also eine Pest Control, also IPM. Also wir haben überall drüben so eine Firma beauftragt, die für uns das monatlich kontrolliert.
Okay.
Die kontrollieren die Fallen, ob nicht irgendwie Silberfische da sind oder ob nicht Mäuse reinkommen oder Spinnen, was halt, das kann ja alles Mögliche sein.
Ja.
Ne?
Okay.
Ja, Viecher halt. Ja, die kontrollieren die Viecher.
Okay.
Also das ist auch wichtig, dass man sich um das kümmert. Das gehört auch zu unserer Norm. Ja. Und und wir schulen halt unsere Mitarbeiter auch regelmäßig. Also wir machen zweimal im Jahr Mitarbeiterbesprechung sowieso, weil wir auch wollen wissen, wie es ihnen geht und was sie für Input haben, aber weil wir ihnen allen wieder Sachen sagen wollen.
Okay.
Schön, dass man nicht rauchen darf am Gelände, die LKW sollen sauber sein, so, aber es läuft auch super.
Okay.
Also sie haben auch alle sauber. Aber so Sachen wiederholen wir gern, aber sie sagen uns dann auch, bitte kennst du es bei den Ablaufplänen, weil du musst dir vorstellen, im LKW, die fahren ja immer zu zweit, aus Sicherheitsgründen, darf nicht allein fahren, einer muss einmal im LKW sein. Die stellen ja bei anderen Kunstspeditionen ein über Nacht. Also die schlafen, die können nicht einfach irgendwo in der zwischen Linz und Wien da zufahren und dann mal da schlafen irgendwo.
Ja.
Also die müssen irgendwo, also die Touren sind so geplant, dass die dann, wenn sie beladen sind, einstellen bei anderen Kunstspeditionen. Das heißt, ein Overnight-Stop. Wir machen das auch in unserem Kunstlager drüben. Das heißt, also andere Kunstspeditionen kommen regelmäßig und stellen bei uns ein. Die fahren, wir buchen dann ein Hotel für sie, fahren dann, wenn ein Kurier mit ist, dann mit dem Taxi oder mit einem von unseren Autos ein.
Ja.
Also gibt es dann sozusagen einen Shuttle-Service und die Kunst ist da sicher im LKW. Die fahren einfach ein, wird zugesperrt, wird gesichert und in der Früh kommen sie wieder. Also Overnight-Stop ist auch etwas, was zum Lager gehört und was fürs Netzwerk gut ist und was auch Geld bringt. Und was wir selber auch nutzen, bei den anderen.
Okay.
Das ist ja sozusagen ein Geben und Nehmen.
Ja.
Das braucht man bei den anderen Partnern auch sicher.
Ja.
Also so.
Wenn du jetzt so ein bisschen an die letzten Jahre zurückdenkst, was darfst du sagen, ist so die größte Herausforderung? Was war so das größte Projekt oder du hast die größten Schwierigkeiten oder für die noch die größten Erfolg gebracht oder so?
Ja, also das kann ich ganz klar sagen. Das war ein Projekt im Castello Buon Consiglio, das ist schon ganz lang her. Ich glaube, das war das 2008. Ich glaube, es hat geheißen Le Grande Vie delle Civiltà. Das war eine archäologische Ausstellung mit Leihgaben von 26 Museen überall aus Italien her. Und die Ausschreibung ist reingekommen 3 Wochen vor Ausstellungsbeginn. Sie waren ganz spät mit der Ausschreibung.
Okay.
Wir wollten es aber unbedingt anbieten, haben dann die Ausschreibung gewonnen und haben müssen innerhalb von 3 Wochen 26 Museen koordinieren mit Transporten, alle ins Museum der Buon Consiglio und das alles auspacken, die ganze Kurierhandling machen. Da ist überall fast der Kurier mitgekommen.
Ja.
Und es war nicht so, dass du könntest unten rumfahren, also von Sizilien weg bis ganz rauf. Man hat nicht gekannt, das Funden auch sammeln und überall einstellen, sondern es war nur die Schwierigkeit da, dass die Genehmigung, sie haben überall, es gibt in jeder Region Baleate Genehmigungen und Ausfuhrgenehmigungen, dass die nicht überall da waren. Noch.
Okay.
Wir haben noch, waren dann schon unten, haben es wieder auferfahren, weil die nicht da waren, weil die Genehmigung einfach zu spät gekommen ist. Also höhere Gewalt im Prinzip, da haben sie nichts dafür gekannt, wir nichts dafür gekannt. Und da bin ich oft bis 10, 11 da geguckt und habe mit denen telefoniert und dann sie gebettelt, dass wir am nächsten Tag nochmal kommen dürfen und so weiter und so fort. Und da waren dann auch so Transporte wie, also da haben wir auch müssen eigene, eine ihre mit so Karabiniere machen, also so Sicherheitspersonal, so Follow-Car mit Sicherheitspersonal, die von mehreren Orten aufgefahren.
Ja.
am LKW, also mit dem LKW hinten nach, ich bin das Castello von Brasilia. Und das hat uns aber danach, also das Projekt war Horror für mich, weil ich war damals die einzige italienisch sprechende Person da. Das ist gleich gegangen, Italienisch abzuwickeln. Und, aber das Projekt hat uns danach Türen geöffnet. Okay. Das ist auf ein Folgeprojekt ist die Waffen der Götter im Landesmuseum, da hat der Sölder Wolfgang noch eine kleinere Partie gemacht, ein paar Jahre später. Aber auch die Archäologische Staatssammlung München hat dann im Licht des Südens gemacht, also auch so eine Ausstellung.
Okay, aber es hat noch viele Türen geöffnet,
sagst du? Ja. Gerade in dem Museum Bereich. Und in dem archäologischen Bereich hat uns das viel gebracht.
Ja. Zum Schluss darf ich noch gerne so ein bisschen eine kritische Frage stellen, weil es ja heutzutage, gerade wenn man so im zeitgenössischen Bereich bei Biennalen und ähnlichen sein, kommt ja, glaube ich, so ein bisschen die Anforderung oder so ein bisschen Kritik außer an, es ist so ein riesen Business, es wird viel hin und her gebracht, es ist ein riesen Aufwand. Glaubst du, dass das in nächster Zeit ein bisschen umweltfreundlicher wird, dass die Kulturszene sich so ein bisschen umstellt oder dass es einfach auch.
Nein, das ist ein wichtiges Thema und das ist auch etwas, was unsere Norm sogar vorschreibt. Also das Wort Nachhaltigkeit wird hoch diskutiert international bei unseren Kongressen. Okay. Also wir arbeiten viel mit nachhaltigem Verpackungsmaterial. Zum Beispiel ist für die USA noch undenkbar, dass man Kisten wiederverwendet. Okay. Wir haben ganz viele Leihkisten. Das ist in Europa ganz normal, dass man für eine Ausstellung eine Kiste anpasst. Und dann kostet sie nicht so viel und der wird im besten Fall 5 oder 10 Mal verwendet. Der wird immer wieder angepasst. Wir schleifen die dann auch wieder an, das schaut sehr aus wie neu. Unsere Kisten haben zum Beispiel auch keinen Lack drauf. Die werden erst lackiert, wenn sie schon so oft gebraucht sein, dass es nicht mehr so schön ist. Oder weil es der Kunde unbedingt will, werden sie lackiert.
Ja.
Gerade Verpackungsmaterial wird viel geschaut. Und ich glaube, wir sind in Europa schon auf einem guten Weg. Also auch die Museen, und das ist ja in die Registrars und gerade in die Restauratoren ein großes Anliegen, dass man Sachen hernimmt, die einfach wiederverwertet werden.
Okay.
Das ist ja gerade ein Dyvek, das kannst du ganz oft verwenden, um ein Gemälde einzupacken. Und das ist ein super Material. Und das wird also, bleibt in die Kisten drinnen und wird dann auch wiederverwendet. Das kannst du ganz oft wiederverwenden.
Okay.
Also da passiert da richtig viel mit, dass man es einfach nur mal verwendet oder einfach eine Schau, etwas herzunehmen, was jetzt nicht gerade so Einweg ist oder nur mehr die Umwelt belastet. Was auch allweil mehr kommt, das sind aber auch die Museen, dass nicht eben so, wie du gesagt hast, unnötig durch die Gegend fahren wird. Also ich habe zum Beispiel erst jetzt eine Anfrage gehabt von einem Museum in Budapest. Die haben mehrere Leihgaben und uns haben sie angefragt, die Leihgaben aus Liechtenstein zu bringen, nach Budapest. Und dann haben sie uns plötzlich noch einmal kontaktiert und gesagt, ja, wenn es schon von Liechtenstein nach Budapest fährt, könnt ihr es nicht in Wien die Leihgabe von Mumok frisch mitnehmen. Bietet uns doch das auch an.
Okay.
So. Das gibt immer mehr, dass man das, und dann sagen wir natürlich ja sowieso, wir klären das mit dem Kurier ab, ob da, weil wir können ganz viele Leute mit dem LKW mitnehmen, aber wenn einer mit dem Zug nach Budapest reist, der von Wien oder so, nicht am LKW noch mitfahren will, ist das überhaupt kein Problem. Dann bieten wir sowas gerne an.
Okay.
Also das kommt immer wieder.
Okay.
Ja, es kommt aber stärker vor. Aber da sind auch die Museen dahinter.
Okay.
Und das,
also man merkt irgendwo einen Wandel auch.
Ja.
Aber du hast auch gesagt, noch...
Also zumindest was die Kisten betrifft. Also die schmeißen das dann einfach weg. Ja.
Okay.
Also sie deren zwar alle go green,
ja.
Aber es ist, ja, sie versuchen schon auch da einen Wandel zu machen. Aber das ist oft, in der Praxis ist tatsächlich noch so, dass viel weggeschmissen wird. Ja.
Gerade die Christa hat gerade erst gesagt, was uns vielleicht noch interessiert hat, wie du überhaupt zu dem Bereich gekommen bist.
Das war Zufall. Also wir haben in Innsbruck da Kunstgeschichte studiert und haben dann irgendwann fertig gemacht und haben dann eine Anzeige gesehen und haben mich daraufhin beworben. Und ich war eigentlich offen für alles. Also auf der Romanistik als zweites Französisch studiert und haben eigentlich meistens immer gedacht, ja, es ist halt eine Rezeption oder so eine Rezeption, ein Hotel, es haben ja viel gearbeitet während dem Studium und haben mich gleichzeitig beworben als Leiterin der Jugendherberge in Bozen, die war damals ganz neu, 2006. Und dann war ich das Vorstellungsgespräch da beim Peter und beim Sigi und dann habe ich noch nicht gewusst, was dienen die eigentlich? Also, ich habe das nicht verstanden. Also, während meinem ganzen Studium habe ich mich nicht einmal gefragt, wie kommen die Bilder in die Museen oder was da alles dahinter steckt. Also, null Ahnung. Mhm. Also das ist etwas, was ich allen wieder gern in die Studenten so oder sagen tat. Ja, ich habe das selber nicht gewusst, davor, was mir einlasse, ganz ehrlich. Mhm. Es war einfach so ein Sprung ins kalte Wasser oder in irgendwas, was ich nicht gewusst habe. Ich habe nicht gewusst, kriege ich den Job. Und ja, habe dann den in Bozen gekriegt. Dann haben sie mich gleich gleichen Tag auch noch angerufen und dann habe ich mir gedacht, ach, bleibe ich da, das ist fein. Okay. Da habe ich dazu gesagt.